Das Thema wird sein, welche Herausforderungen stellen sich für die Umsetzung von Ernährungssouveränität im globalen Süden? Welche in den Industriestaaten? Was kann die Entwicklungszusammenarbeit dazu beitragen? Und jetzt haben Sie 5 Minuten Zeit, Sie im Publikum mit denen, die neben Ihnen sitzen, zu tratschen darüber, 5 Minuten. Was sind da Ihre Gedanken dazu? Was sind Ihre Ideen dazu? Und gibt es Fragen, die Sie ans Podium haben? In ein paar Minuten werde ich Sie bitten, diese Fragen zu nennen. Also wir haben hier 2 fleißige Herren mit Funkmikro wieder. Und wir sammeln dann ein paar Fragen und schauen dann, wer am Podium soll da etwas noch dazu sagen. Wir haben dann 45 Minuten Zeit für eine kleine Diskussion. Es wird sicher nicht ausführlich, darum ist es gut, tauschen Sie sich aus untereinander. Was ist das, was Sie dann noch sagen oder fragen wollen? Okay. Ich sehe, es gibt viel Austauschpotenzial. Ich bitte die Aufmerksamkeit wieder nach vorne zu bringen. Und jetzt gibt es 2 Funkmikros und jetzt ist die Möglichkeit, Fragen zu sammeln. Also es gibt jetzt keine vorbereitete Diskussion, sondern die Fragen sind dann Impulse für diese Diskussion, die kommen wird. Das heißt, wenn jemand ein Argument oder eine Frage hat, jetzt bitte aufzeigen, wir sammeln ein paar, wir schauen immer, für wen ist das. Ich bitte Sie auch kurz, sich vorzustellen, damit wir den Kontext kennen. Wer fängt an?
Ich fange gerne an. Mein Name ist Elisabeth Sterzinger und ich habe in Österreich die Organisation FIAN mit aufgebaut und bin seit 20 Jahren in dieser Bewegung. Und meine Frage ist an den Franz Fischler, welche Empfehlung er auch für diese jetzt noch junge Nielene-Bewegung hat, wie man politischen Willen erzeugt. Weil ich meine, seit 20 Jahren hören wir zum Beispiel immer über diese Flächenversiegelung in Österreich. Ne? Und es ist seit 20 Jahren nicht möglich, das in die Bundeskompetenz zu kriegen. Man kann sich ausrechnen, wann Österreich zu betoniert sein wird und es ändert sich nichts. Und man, ja, meine Frage.
Okay,
wie
danke.
Erzeugt man politischen Willen?
Weitere Fragen? Dort hinten und dann hier. Okay, andersrum.
Dankeschön. Friedbert Otterhaar, Berater einer Entwicklungszusammenarbeit. Wir reden heute über Ernährungssouveränität. Ländliche Entwicklung ist ein wichtiges Feld in der Entwicklungszusammenarbeit. Trotzdem werden die Gelder für ländliche Entwicklung immer weniger. Seit den 70er Jahren, es wird mehr in Urbanisierung und andere Sektoren investiert. Andererseits, wenn wir die Landflucht stoppen wollen, muss man mehr in ländliche Entwicklung machen, auch im Sinne der Ernährungssouveränität. Meine Frage an, ich weiß nicht, wer sich berufen fühlt, vielleicht Franz Fischler, der große Trend in der EZA, wie kann man die Geber dazu bewegen, mehr in ländliche Entwicklung zu investieren? Danke.
Dankeschön. Jetzt war ich, ja, genau, hier.
Mhm. Ja, zuerst eine Frage an Herrn Leitgeb. Ich habe seinen Worten entnommen, dass der Boykott durch die USA Kuba einen großen Schub der Ernährungssouveränität gegeben hat. Dass viele positive Zeichen da sind, die wir uns eigentlich wünschen, auch bei anderen Ländern. Die zweite Frage wäre an den Herrn Dr. Fischler. Wie weit ist es gelungen, ich glaube, das war ein Anliegen von ihm, dass früher ja größere landwirtschaftliche Betriebe eine höhere relative Förderung bekommen haben in der EU und kleinere Betriebe weniger. Ist das gelungen, dass das umgekehrt? Die Kleinen mehr, die Großen mehr. Aha. Weil ich habe gedacht, dass die Großen so eine gute Förderung haben, sodass die Tendenz immer größere Betriebe sind. Okay.
Okay, beantworten wir dann. Danke. Dankeschön. Jetzt noch eine Frage. War hier wo?
Ja. Okay. Ja, guten Abend. Mein Name ist Stefan Papst. Ich bin BOKU-Student und engagiere mich in der Bewegung für Ernährungssouveränität. Es war eben die Rede, dass es mehr politischen Willen braucht und es gab, glaube ich, vor ganz vielen Jahren einen, ich glaube, rumänischen EU-Abgeordneten, der versuchte, die Korruption einzudämmen, dadurch, dass Politiker mit die verpflichtet verpflichtet sind, falls sie für Profitinteressen oder für Konzerne die Initiative ergreifen, dass die das verpflichtend angeben müssen. Daraus wurde, glaube ich, eine, soweit ich weiß, eine freiwillige Regel, dass man das freiwillig angeben muss. Und wir haben jetzt gerade diskutiert, wie kann man Politiker in die Pflicht nehmen? Und wir würden sagen, alle Politiker, die sich nicht für das Gemeinwohl oder die Interessen der Menschen engagieren, müssten das politische Bankett dauerhaft verlassen und müssten sozusagen das nicht nur angeben, sondern auch die Konsequenzen ziehen müssen. Und ja, wir würden, glaube ich, das auf EU-Ebene und international fordern wollen.
Okay, Dankeschön. Wir haben hier 1, 2, 3. Genau, 1, ja? Ja, ja.
Ilse Hanack, ich bin von Salzburg und möchte fragen, wie kann eine städtische, urbane Landwirtschaft eigentlich ökologisch sein bei den vielen Abgasen, die dort von den Autos erzeugt werden, die natürlich am Land auch Straßen, ja, die Felder liegen auch an den Straßen, aber das wollte ich mal wissen.
Dankeschön. Konrad Rehling und dann der Franz Bauer. Ja, ja.
Konrad Rehling von Südwind. Ich habe eine Frage an die Frau Norberg-Hodge aus Ihrer Sicht, Ihrer Einschätzung. Wir haben es jetzt hier geschafft, die Tagung im Rathaus veranstalten zu können. Und wir haben eine breite Plattform schon auch in Österreich gewonnen zum Verständnis über Ernährungssouveränität. Es gibt schon genügend auch Bewegungen, Aktivitäten, gemeinsam Landwirtschaften, also Community Supported Agriculture. Es gibt auch in Städten, Food-Kooperativen, wir haben Urban Gardening hier. Wie schätzen Sie das ein? Wie müssen wir weiter vorgehen in den nächsten 5, 10 bis 20 Jahren, dass diese Sprösslinge ja auch mainstream-fähig werden, also dass man tatsächlich das System gemeinsam ändern kann? Danke.
Danke. Franz Bauer?
Ja? Ich bin der Günther Hagemann.
Achso, Entschuldigung.
Das ist ein anderer, das macht nichts. Ja, ich bin von der United Sovereigns Initiative und ich möchte mich gerne anhängen den Kollegen von vorher. Ich denke, bei der Frage der EU-Förderung geht es ja nicht nur um große industrielle landwirtschaftliche Betriebe, sondern es geht genauso gut um verarbeitete Betriebe, die einer entsprechenden Größenordnung sein und in Wirklichkeit überhaupt keine Berechtigung haben, Förderungen zu bekommen im Land, im Ernährungsbereich.
Dankeschön.
Ja, hallo, Philipp Salzmann von Vieren Österreich ebenfalls. Also ich weiß nicht, inwiefern das jetzt die Mehrheit eh schon bewusst ist, aber ich würde nur ganz gerne auf eine andere Dimension, die mir ein bisschen abgegangen ist beim Vortrag von Herrn Franz Fischler. Und zwar, wenn man über Global Food Security spricht, derzeit ist es ja so, dass 50% der Menschen, die an Hunger leiden, Kleinbäuerinnen sind. Und die Frage ist, warum? Überhaupt nicht, aber ich bin noch nicht fertig. Die Frage ist, wieso das so ist. Und wir wissen über verschiedenste Studien, dass die Hauptfaktoren die politische bzw. die ökonomische Marginalisierung ist. Jetzt wäre eine Frage von mir, warum Sie diese politische Dimension oder auch Machtverhältnisse nicht angesprochen haben. Also generell kann man da natürlich drüber sprechen. Und das ist mir auch ein bisschen abgegangen, weil Sie gesagt haben, wir brauchen ländliche Entwicklungsprogramme, vor allem im globalen Süden. Es gibt ländliche Entwicklungsprogramme im globalen Süden, nur wurden die über 30 Jahre hinweg von Strukturanpassungsprogrammen, Weltbank, IWF mitgestaltet. Also wenn Sie jetzt die Neoliberalisierungsphase wegreden wollen, dann können Sie das gerne machen. Genau das Gleiche ist, also mir hat der Kontext oft gefehlt. Das Gleiche, Sie haben gesagt, der arabische Frühling, die arabischen Revolutionen. Natürlich hat die Preissteigerung war mit ein Faktor, aber man darf nicht vergessen, dass das ein Prozess war und in kontextualisiert. Ägypten ist, glaube ich, eines der besten Beispiele. Mubarak hat eine aggressive, massive Neoliberalisierungspolitik vorangetrieben mit Landenteignung etc. Das war eine Forderung. Food, Justice, Bread. Das war die Forderung. Und noch kurz der letzte Punkt zur EZA, daran geknüpft. Ich finde es jetzt sehr besorgniserregend, dass gerade, also generell der Trend sich abzeichnet, aber in Österreich weiß ich ein bisschen mehr darüber Bescheid, dass die EZA jetzt sehr stark an Wirtschaftsinteressen geknüpft ist. Das war immer schon so, aber jetzt wird es sozusagen offiziell auch so. Das ist für mich ein besorgniserregender Trend. Danke.
Dankeschön. Hier gibt es jetzt noch eine Meldung und dann möchte ich gerne, dass wir der Reihe nach hier auch mitdiskutieren können.
Walter Bauer vom Südwind. Eine Frage an den Herrn Leitgeb. Und zwar, was mir zu wenig überhaupt am Podium gekommen ist, es gibt ja aktuell viele Initiativen, gerade für Afrika, eine neue grüne Revolution wie in Indien für Afrika, also die Bill Gates Stiftung, aber auch viele Entwicklungshilfegeber. Es gibt eine Allianz für Entwicklungshilfe, Namen vergessen, wo Deutschland sehr gerade ist, die setzen im Wesentlichen auf konventionelle Landwirtschaft, sprich die klassische grüne Revolution für Afrika, dort fließen Unsummen von Geld zurzeit. Ich würde nur gerne von Herrn Leitgeb eine Einschätzung haben, ob das wirklich das Problem Hunger, das Nahrungsmittelproblem in Afrika lösen kann.
Okay, danke. Dankeschön. Ich schlage jetzt vor, weil es geht viel an den Franz Fischler, aber ich glaube, dass dann die Zeit weg ist, wenn wir alles beantworten. Wir fangen da drüben an und enden hier. Ist das in Ordnung? Brigitte, gibt es eine der Fragen, wo du etwas darauf reagieren willst? Wenn im Moment nicht, dann würde ich jetzt einmal weitergeben an den Friedrich Leitgeb. Gibt es etwas? Aufdrehen?
Ich gebe einige Sachen, wo ich darauf reagieren möchte. Zum Beispiel eines, die Frage war jetzt nicht an mich direkt adressiert, aber wenn es um Subventionen und Landkonzentration in Europa zum Beispiel geht, in Europa kontrollieren 3% der landwirtschaftlichen Betriebe ungefähr 50% der landwirtschaftlichen Fläche. Und wir, also FIAN und speziell auch TNI, haben vor 2 Jahren eine Studie in vielen europäischen Ländern durchgeführt, wo kleinere Forschungsteams und aktive Leute, die sich mit dem Thema Zugang zu Land in Europa beschäftigen, befragt wurden, auch wie extrem die Landkonzentration in ihren jeweiligen Ländern ist, ob es Landgrabbing in diesen europäischen Ländern gibt und was sozusagen allen Länderstudien gemein war, dass die Art und Weise, wie die Agrarsubventionen in Europa verteilt werden, diese Landkonzentration und große Flächen extrem bevorteilen. Also das hat sich durch alle Studien durchgezogen. Vielleicht das so.
Dankeschön. Dann gehen wir weiter. Friedrich Leitgeb, da waren 3 Fragen, auf jeden Fall an Sie gerichtet.
Die erste Frage war, ob das US-Handelsembargo, wenn ich das richtig verstanden habe, einen Schub für die Ernährungssouveränität in Kuba ausgelöst hat. Ich würde das so nicht sagen, weil das US-Handelsembargo, das gibt es ja schon viele, viele Jahre. Und ich glaube, das gibt es sogar schon bevor das Konzept der Ernährungssouveränität überhaupt in Kuba aktuell geworden ist. Also insofern würde ich die Frage mal mit Nein beantworten. Aber das US-Handelsembargo hat natürlich schon sehr stark zu einer Abgrenzung von neoliberalen Handelsstrukturen beigetragen. Also die Tatsache, dass es keinen Handel mit den USA gibt, hat dazu geführt, dass Kuba sich auf seinen internen Handel einmal konzentrieren hat müssen und versucht hat, die Lebensmittelproduktion im Inland anzukurbeln und halt andere internationale Handelspartner zu suchen. Also man hat einfach ganz konkret versucht, die USA da draußen zu halten, zwangsläufig sozusagen. Ja, das war die erste Frage. Ich hoffe, ich habe sie beantwortet. Dann die nächste Frage war, wie kann Stadtlandwirtschaft oder urbane Landwirtschaft überhaupt ökologisch sein? Es geht ja um die Produktionsmethoden. Dass man die Luftverschmutzung nicht mit Schalter ausschalten kann, das ist ganz klar. Das geht aber bei der ländlichen Landwirtschaft genauso wenig oder bei irgendjemandem, bei einem Bauern, der seine Flächen neben der Autobahn hat, geht das genauso wenig. Es geht um die Produktionsmethoden. Ja. Es geht um den Einsatz von biologischen Düngemitteln, Wurmkompost zum Beispiel. Es geht um biologische Schädlingsbekämpfung, Mischkulturen, Fruchtfolgesysteme, Agroforstwirtschaft. Es geht um die Produktion, dass man die Umwelt rundherum jetzt nicht direkt beeinflussen kann, liegt meiner Meinung nach mehr oder weniger auf der Hand. Und die dritte Frage war die neue grüne Revolution, ob eine neue grüne Revolution den Hunger lösen kann. Richtig? Ja. Ich glaube, es sind die Machtverhältnisse sind das Problem. Ja. Mit einer neuen grünen Revolution, die auf synthetischen Spritzmitteln und Düngemitteln basiert, auf Hybrid-Saatgut basiert, kommen Bauern und Bäuerinnen erst wieder in ein Abhängigkeitsverhältnis. Und die Katze beißt sich in den Schwanz. Ja. Es ist meiner Meinung nach im Prinzip das Gleiche noch einmal. Also wenn, dann kann es meiner Meinung nach nur ökologisch sein, weil sonst ist die Abhängigkeit wieder da.
Dankeschön. Alberto Alonso Fradejas. Was gibt es noch dazu zu sagen aus Ihrer Sicht?
Well, I have necessarily not anything to say to any direct questions, but I use 30 seconds as a commercial because it's important. I think I must say, very positively impressed by coming to Austria and participate in the Nieleni Forum meeting this last Saturday and coming to understand the convergence of critical issues in which issues of knowledge, seeds, subsidies, but also access and control over land are critical in very different settings from La Habana to Vienna to Maputo to Beijing. No, so this is an issue that I was impressed how the Nieleni section or the Nieleni Forum in Austria is gathering it, as well as issues, for example, related to farm workers' rights. No, I think this is issues that are often forgotten when talking about food security or talking about land grabbing from relatively narrow perspectives. And I think the Nieleni Forum in Austria is going in a very a slow but secure way towards promoting a very Austrian-specific and valid understanding of food sovereignty, not only as an alternative to an unfair food system, but as an alternative to an unfair political, economic, and social development system in Austria.
Dankeschön. Von Seiten von Südwind kann ich nur sagen, diese Veranstaltungen in der Stadt Wien, mit der Stadt Wien gemeinsam, machen wir jetzt, glaube ich, seit 7 Jahren circa. Das ist die Veranstaltung, die am besten bisher besucht ist. Ich denke, das hat auch stark etwas mit dem Thema zu tun, also ganz sicher, welche Kraft in dieser Bewegung ist oder in diesen verschiedenen Bewegungen sind und wie wichtig das Thema Ernährungssouveränität ist. Jetzt bitte ich Helena Norberg-Hodge.
Ja, ich möchte auch sagen, dass ich Nieleni sehr unterstütze, aber ich habe erst heute von Nieleni gehört und ich bin sehr, sehr imponiert und froh zu hören, was sie machen hier und hoffe sehr, dass wir uns gegenseitig unterstützen können, weil wir machen auch ein Netzwerk, ich mache auch so eine Art Reklame für unser Netzwerk. Das heißt International Alliance for Localization. Und in diesem globalen Netzwerk ist für uns Landwirtschaft und Essen, Food Sovereignty, zentral, aber wir fördern eine breitere Lokalisierung damit, also aber mit Landwirtschaft im Zentrum. Und ich glaube, wir müssten auch, ich glaube, wir haben noch nicht genug gesagt darüber, dass während die globale Konzerne dereguliert werden die kleinen lokale und nationale Unternehmen überreguliert. Das ist ein Thema, Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir mehr darüber forschen und informieren und zeigen, wie man durch Regulierungen und Subventionen die Kleinen kaputt macht. Dann würde ich eben antworten, also wie können wir was bewegen, auch politisch würde ich sagen, also zu dieser Frage, aber zu Ihrer Frage, es gibt schon diese Initiative in Österreich. Wie können wir die stärken? Von meiner Sicht aus ist Haupttun eigentlich Information und Education, also als Aktivismus. Und weil ich glaube, dass wir, wie auch Herr Fischler gesagt hat, wir stecken in ein internationales System. Und um zu verstehen, was wirklich los ist in Österreich, müssten wir besser verstehen, wie das globale System funktioniert und sehen, wie dieselbe Monokultur, kulturelle Monokultur, so eine starke Druck ausübt, global, und wie das auch zu biologischen Monokulturen führt. Also wir haben sehr viel gemeinsam mit anderen Ländern, und wir können uns stärken, glaube ich, auch hier in Österreich, oder jedes Land und jede Bewegung kann sich stärken, indem dass man mehr international eine breitere Blick bekommt und Informationen weitergibt. Und ich glaube, dass wenn wir verstehen können, dass diese Handelsverträge so zentral wichtig sind und uns darauf konzentrieren können, dass wir jetzt sagen, Pause, Pause, nicht mehr. Das wäre ein sehr großer Schritt, um diese kleine Initiative von unten ein bisschen Space und Zeit zu geben, ein bisschen Raum. Und dann gleichzeitig natürlich alles tun, um diese Initiative zu stärken und solche Initiative wie Nelene zu stärken. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man versteht, dass diese Initiative sind am stärksten, wenn sie Produzent und Konsument, also Landwirtschaftler und Konsument zusammenbringt, Land und Stadt zusammen in einen Dialog und dann mit Initiative. Oft glaubt man, dass es am besten ist, wenn das von den Bauern geleitet wird, wenn es um Nahrung geht, müssten das die Bauern sein, die das leiten. Aber die Bauern sind auch so beschäftigt und haben nicht die Zeit und die Möglichkeit, diese Informationsarbeiten zu vertreiben oder zu fördern. Und deshalb eben auf der Breite Allianzen, die auch eben zusammen Umweltgruppen und Konsumisten und Landwirtschaftler zusammenbringen, weil wir müssen eben diese ganze Diskussion über Klimawechsel hier wirklich zentral reinbringen, nicht? Und das ist auch nicht oft genug gemacht. Also eine letzte Reklame, das wäre für unser Film The Economics of Happiness, die Ökonomie des Glücks, gibt es auch auf Deutsch. Und das ist wie eine Mobilkonferenz, wo man Stimmen von allen Kontinenten hören kann, die diese breitere Bild aufzeichnen. Und das ist eine sehr gute Methode, eine Diskussion in der eigene lokale Gemeinde reinzubringen, um diese systemische Zusammenhänge besser zu verstehen und das Lokale zu stärken. Danke. Ja.
Dankeschön. Franz Fischler?
Ja, ich fange mit der Frage an, wie baut man politischen Willen auf? Ja? Das ist auf der einen Seite schwierig, auf der anderen Seite aber auch wieder leicht. Vorausschicken muss man, glaube ich, wenn wir über den Aufbau von politischen Willen reden, dass wir da reden, wie baue ich politischen Willen innerhalb einer funktionierenden Demokratie auf. Weil leider, und das ist allerdings ein wesentlicher Teil der Welt, wo Demokratie nach wie vor ein großes Fremdwort ist, Dort ist es wesentlich schwieriger und teilweise, muss man leider sagen, geradezu lebensgefährlich. Ja? Also da ist das nicht immer möglich. Aber wo funktionierende Demokratien da sind, da glaube ich, ist heutzutage der zentrale Hebel tatsächlich, dass man sich selber organisiert. Sprich, die NGOs haben eine immer zentralere Rolle im politischen Geschehen. Und die müssen natürlich auch über ein gewisses Know-how verfügen, beziehungsweise dieses Know-how weiterentwickeln. Dazu gehört meiner Meinung nach einmal erstens, also sie sind sozusagen die Angreifer. Und daher brauchen sie also die besseren Waffen, sprich die besseren Argumente. Daher ist es meiner Meinung nach ungeheuer wichtig, dass alle diese Organisationen auch miteinander in, zumindest im Kontakt sind darüber, wo neues Know-how, wo neues Wissen herkommt. Dieses Wissen muss man systematisch sammeln. Das ist ungeheuer wichtig in meinen Augen. Die zweite Frage ist, ich muss in der Lage sein zu kampanisieren. Ohne Kampanisierung wird man hier nichts erreichen. Nur mit bloßen Feststellungen in der Öffentlichkeit, was wünschenswert wäre, passiert gar nichts. Und zwar deswegen nicht, weil klarerweise das politische System als System ein völlig reaktives System ist. Die Politik fängt sich ja immer erst dann zu bewegen an, wenn sie unter Druck gerät. Vorher passiert mehr oder weniger gar nichts. Ja? Und daher, wenn Sie was bewegen wollen, müssen Sie diesen Druck erzeugen. Um das kommen Sie in meinen Augen nicht herum. Bitte? Ich habe kein Wort verstanden.
Das ohne Mikro bringt nichts, weil nicht übersetzt werden kann, wenn es nicht im Mikro ist.
Ich wollte fragen, ob das ein Aufruf zur Gewalt war, weil also, mit friedlichen Mitteln kann man meines Meinung nach nicht... ungleiche Machtverhältnisse.
Also, das können wir vergessen. Das ist kein Aufruf zur Waffengewalt. Das ist ein Blödsinn, was Sie da erzählen. Sondern das ist mein demokratisches Recht als Bürger, dass ich laut sage, was ich möchte. Und dass ich Gleichgesinnte um mich versammle. Es gibt auch ein Recht auf Versammlungsfreiheit. Ja, vergessen Sie das nicht. Wenn Sie gewisse Ziele, die Sie zwar gerne hätten, über demokratische Mittel nicht durchsetzen können, dann tut mir leid, dann haben Sie eben keine Chance. Weil das ist Wesen der Demokratie, dass die Mehrheit am Ende entscheidet. Da hilft halt nichts. Ja? So, die zweite Frage war also diese mit der Ernährungssouveränität am Beispiel Kubas. Natürlich ist es, wenn wir jetzt ein bisschen von Kuba weggehen, ist es ganz zentral, dass wenn ein Staat oder ein Volk oder eine Gemeinschaft unter Druck gerät, dass es dann versucht, mit allen möglichen Mitteln und Wegen eine gewisse Souveränität herzustellen. Das haben wir bitteschön auch gemacht. Vergessen Sie eines nicht. Die europäische Agrarpolitik wurde erfunden am Beginn des Kalten Krieges. Und zwar, weil man gefürchtet hat, wenn man nicht, damals war nämlich Europa der größte Nettoimporteur von Lebensmitteln auf der Welt. Und man hat also große Furcht davor gehabt, wenn also man nicht eine gewisse Selbstversorgung erreicht, dass das dann also große sicherheitspolitische Konsequenzen haben könnte. Einen Punkt, der da angesprochen wurde, warum also die Großen verhältnismäßig viel Geld kriegen und die Kleinen immer noch wenig, das ist also, muss ich zugeben, eine meiner größten Niederlagen gewesen, die ich in der europäischen Politik gehabt habe, weil mein Vorschlag war, dass also tatsächlich mit dem Besitz von mehr Hektaren der Betrag, der pro Hektar bezahlt wird, kleiner gemacht wird, eine Degression eingeführt wird und sogar nach oben hin irgendwo ein Deckel eingezogen wird. Darüber hinaus gibt's nichts. So, diesen Vorschlag habe ich bei 2 Reformen eingebracht und bin jedes Mal von den lieben Mitgliedstaaten im Stich gelassen worden. Wobei das besonders Bekannte war, beim zweiten Mal bin ich von 2 sehr engagierten sozialdemokratischen Premierministern im Stich gelassen worden. Der eine war der Herr Bundeskanzler Schröder und der andere war der Tony Blair, die also beide gesagt haben, das geht nicht, das kann man nicht machen, weil eben zum Beispiel in Deutschland die Ex-LPG-Besitzer, die brauchen diese Förderung unbedingt, und 100.000 andere Ausreden hat es gegeben. Was mich gestört hat, ist, dass niemand dagegen aufgestanden ist, dass niemand gesagt hat, das ist ungerecht, dass es einzelne Betriebe gibt, die Millionenbeträge jedes Jahr kassieren, und andere kleine Betriebe mit 10 Hektar, die kriegen gerade einmal 3.000 Euro. Da ist also, da sehen Sie, dass also da eben das politische Gleichgewicht auch nicht funktioniert. Was die Lobbyistentätigkeit beziehungsweise die Frage, ob es nicht wichtig wäre, dass alle, die da Lobby betreiben, in ein zentrales Register eingetragen werden sollen, das hat ja die Europäische Kommission vorgeschlagen. Das wurde dann auch leider von den Mitgliedstaaten aufgeweicht, weil die also das als zu weitgehend empfunden haben. Und da hat auch das Europäische Parlament brav mitgespielt, leider. Die großen Verarbeitungsbetriebe und damit zusammenhängend immer mehr die Kontraktlandwirtschaft, das ist also tatsächlich ein wichtiger Punkt. Denn Sie dürfen sich nicht vorstellen, dass die Preisbildung in der Nahrungsmittelproduktionskette in den Händen der Bauern ist. Das ist sie nur dann, wenn es zu wenig Agrarprodukte geben würde. Das ist aber in Europa ganz sicher nicht der Fall. Das heißt, es ist also auf der anderen Seite, es sind die großen Lebensmittelketten und dann die großen Verarbeiter, die internationalen Konzerne, das sind die beiden, die die Preise für die Landwirte und für die landwirtschaftlichen Produkte bestimmen. Und da ist es also schon auch so, dass also hier, glaube ich, es wichtig wäre, da gibt es eine gesetzliche Waffe sozusagen, mit der man dieses Ding in den Griff kriegen kann, und das heißt Wettbewerbsrecht. Und dieses Wettbewerbsrecht, das hat man ja im Zuge des großen Geschreis nach der Deregulierung ja eigentlich teilweise verwässert. Und da sind Sie, das war ganz am Anfang Ihrer Veranstaltung, da sind Sie bei einem zentralen Punkt gewesen, der unser System eigentlich bestimmt. Sie dürfen nämlich nicht vergessen, dass die gesamten Umsätze, die die reale Wirtschaft heute tätigt, gerade mal 3% sind des Geldes, das umgeschaufelt wird. Ja? Das heißt, das Finanzkapital, die Finanzindustrie, das sind diejenigen, die letztendlich die Rahmenbedingungen auf unserer Welt zurzeit schaffen. Da wäre es also sehr viel, da wäre sehr viel zu tun, und das ist also auch gleichzeitig diese Frage mit dem Eingebettetsein. Also ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe 15 Minuten, wenn ich bei jedem Punkt, den ich gebracht habe, auch noch den Background erklärt hätte, dann wäre ich mit meinem Vortrag noch gar nicht fertig. Also das war ein bisschen unfair in der Richtung, Ihr Argument. Aber da bleibe ich jetzt bei Österreich, bei der Entwicklungszusammenarbeit, bei der EZA. Natürlich spielen da Wirtschaftsinteressen eine riesige Rolle. Wenn also diese Wirtschaftsinteressen dazu angetan werden, dass das also tatsächlich den Entwicklungsländern etwas nutzen würde, dann hätte ich ja da nicht einmal viel dagegen. Aber Sie müssen wissen, ja, dass von diesen derzeit weniger als 0,3% GDP, das in Österreich für Entwicklungszusammenarbeit eingesetzt wird, ist es so, dass der größte Teil davon dafür verwendet wird, wenn der Internationale Währungsfonds Kreditnachlässe genehmigt. Der zweitgrößte Teil wird verwendet dafür, dass jene Exporte, die österreichische Firmen durchführen und die in Entwicklungsländer gehen, für die garantiert ja die Kontrollbank. Und wenn dort ein Ausfall entsteht, dann ist es keine Exportförderung, sondern Entwicklungshilfe, ja, wenn dieser Ausfall bezahlt wird. Und dann geht es leider auch noch so weit, weil bei der kreativen Buchhaltung sind wir da sehr gut. Also zum Beispiel auch der Militäreinsatz in Mali wurde gegenüber den internationalen Behörden als Entwicklungshilfe abgerechnet. So viel österreichische Realität. Also da hätten wir, glaube ich, alle miteinander sehr viel Betätigungsfeld. Und die Frage mit den 3%, die kontrollieren 50% der Fläche. Also ich glaube nicht, dass die 50% der Fläche in dem Sinn kontrollieren, dass sie also entscheiden, wem welche Fläche gehört, sondern die besitzen einfach 50% der Fläche und bewirtschaften, besitzen vielleicht nicht einmal, aber besitzen schon, Entschuldigung, aber nicht im Eigentum, sie bewirtschaften 50% der Fläche. Ja, das ist so. Und das ist also, dem kann man eben nur entgegnen, wenn man also sozusagen diese Asymmetrie durch asymmetrische Förderungen ausgleicht, indem man eben den Kleinen mehr gibt als den Großen. Und da sind wir wieder dort, wo ich schon vorher war.
Dankeschön. Andrea Ferrante.
Yes, extremely interesting debate. Well, this is the heart of the discussion. That at the end, is the governments. We can change if there is a new governance in all that. And I think there is a unique, we are in a unique moment. Never as now, food and agriculture are at the heart of the debate at the international level, national level, and local level. Movements around food and agriculture are as protagonist as in the 80s were the peace movement. And this makes all that an incredible momentum that we need to use, because it never happens many frequently that can happen. So you have political institutions that are really aware of the problem, you have movements that are building on that, and you have to understand how the governance of all that is changing or not. So I would like to start from the international level. We have an incredible new institution that is the World Committee on Food Security, mostly unknown by almost all the people in the world. But the World Committee on Food Security is a very old institution, more or less 38, 39 years, where all the governments of the world are there, so like WTO in that hand. But all the governments are there. And it was born to monitor the action of each government on food security. You know? It was quite useless till 2008. Then after the food crisis, all the governments of the world, all the different institutions say, we have a problem, because international trade as it is not the solution, because we had the riot and all the problems. So we need a place where we really govern, we can govern food security. Where is this place? World Bank, G8, G20, big debate. At the end it was World Committee on Food Security. Well, and the reform of World Committee on Food Security says a new things. In the arena, there is not only the governments, but also civil society, private sector, foundation, and so on. So us, Via Campesina, FIAM, etc., we are at the same table as US, Russia, China, India, and we discuss with them on the most important document that has to be policy, that has to give guidance to all the governments of the world about food security. This is a unique thing in the UN system. There is no other UN institution that works like that. No way. If you go in WHO, if you go in the UNDP, if you go wherever you want to go, there is no protagonism of civil society as it is in the World Committee on Food Security. And we achieved something, because, for example, in 2012, The World Committee on Food Security issued the voluntary guidelines on land tenure, access on forestry, and so on. And this is a pillar instrument to protect local community from land grabbing, to protect land, public lands, to give us the opportunity to use our land respecting the peasant rights. And we want to use this instrument. It's a tool. It's voluntary because it's human right approach, right to food approach, so it's voluntary. It's not a trade rule. It's not compulsory. No, it's this is the problem. But although it's voluntary, we are using that. And we should remember also to the European institutions that they voted, as all the other governments in the world. And now they have to implement also in Europe, because in Europe we have a huge problem of land access and land use. And we need to change totally our way to use land. And Europe that deny the possibility to talk about land in all those history, because common agriculture policy, when it starts to talk about land, stops. We give subsidies, but we don't talk about land. So we give subsidies and we change the market of land, because it is clear that till now, we give more money on the base of hectares. Nothing is changed. So not only 2 times reforms, but also the reforms of 2 years ago, it's exactly the same. And that is the problem, that the public debate in Europe is not there. Because there was a huge campaign, enormous campaigns, enormous proposal. There were food sovereignty proposal on changing CAP. We said the criteria has to be the work. Unemployment is the main problem in Europe. If you want to give money in agriculture, employment has to be the criteria, not how big is the hectares of the farm. And if you talk to any kind of citizens in Europe and you explain them, we are giving 60 billion euro per year, 60 billion euro per year, and the main criteria that we give this money is how big is your farm, everybody will say you are full. But we are not saying that, because the debate is not a public debate. So we are a huge problem in Europe. Because the problem of governance in Europe is a big problem, because this democracy, it's a bit old, and the participation is not anymore there. So we need to change the participation, and that if we change the global, we need to change also the local. So we have an incredible opportunity to make local food council. Here in Vienna, in Roma, in Bristol, start local food council, give participation to the citizens to decide their policy on food and agriculture. From there, we can change the things, because we need new way to participate. And that is really the big issue. And then we can have a better quality of public spending that today is one of the main problems to achieve food sovereignty.
Ich nehme das jetzt als starkes Schlusswort und lade ein, die Ernährungssouveränität bei Snacks und Getränken daneben weiter zu diskutieren. Alle oder die meisten Referenten werden noch hier sein, um sich auszutauschen. Es gibt noch immer diese vielen Vertreterinnen und Vertreter der NGOs, die sich beschäftigen mit dem Thema und mit denen man diskutieren kann. Herzlichen Dank an die Dolmetscherin weiterhin. Ich bitte darum, dass alle die Headsets zurückgeben, also das soll nichts hier bleiben. Vielen Dank an Bernhard Butzek und das Team vom Rathaus, auch für das Essen, das wir jetzt bekommen. Und danke an das Südwind-Team, die hier brav im Hintergrund so viel arbeiten, dass das funktioniert mit der Technik und allem. Dankeschön.